Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Von einer ja schon auch repressiven Realität.
Das sieht man in den einzelnen Episoden, die sich eben halt ziemlich steigern. Es gibt einiges an Gewalt, von Trashen bis zum Splatter-Movies wird nichts ausgelassen. Das hat manchmal einen etwas absurden Charakter, das ist natürlich alles gewollt, das ist gezielt. Achso, noch eine Sache, Matthias Vesco, unser Schriftsteller, ist im Hauptberuf Lehrer. Und wenn seine Kinder im Unterricht immer mit dem Telefon spielen, dann ist das ruckzuck konfisziert. Und unser Angebot ist jetzt an Sie, die mal etwas ruhen zu lassen. Sonst müssen wir Sie auch vom Mundschenk einsammeln lassen und Sie können sich dann in einer Woche die Telefone wieder abholen, hier bei der Messeleitung. Dankeschön. Ja. So, jetzt nochmal kurz zurück zu diesen Gewaltepisoden, die es eben halt gibt. Das Ganze eskaliert nachher, Klimax muss man natürlich hier haben, auch in diesem Buch, mit einem Presslufthammer, wo ein unbescholtener Arbeiter, der total harmlos bisher die ganze Zeit gewirkt hat, plötzlich mal kurz Amok läuft. Dann geht er auf den Hund los, also alle Tierfreunde jetzt, bitte keine Tränen in den Augen, es geht gut aus. Aber trotzdem, da ist ganz schön viel Attacke. Und das ist eben halt die Frage, ob das eben halt Charakteristikum eben auch unserer, dieses Mikro, Gesellschaft ist. Ich muss immer ganz nah dranbleiben, Entschuldigung. Ja. Jetzt habe ich es, glaube ich, gelernt. Mhm. Ja, ob diese Gewalt, sei sie strukturell, sei sie körperlich, mental, auch in der Wissenschaft eben halt dargeboten, ob die einfach Bestandteil unserer Gesellschaft ist und ob wir damit leben müssen oder ob wir eben halt alternative Modelle entwickeln können. Weil der Hund ist ja ein Stück weit immer, also unser Roxy, unsere Hauptdarstellerin, falls ich das vergessen habe, ist natürlich in den einzelnen Episoden immer Opfer dieser Gewalt.
Ja, also man könnte sagen, dass bestimmte Inhalte in diesem Buch übertrieben sind, aber das ist bewusst so gewählt. Ein Detail sollte ich noch erwähnen, bevor diese Episode mit dem Presslufthammer kommt, muss ja Roxy erstmal flüchten. Und ein Grund, der sich ergibt, ist, dass aus finanziellen Gründen ein neuer Untermieter eben einzieht, der sich für Wissenschaft und eben auch für Tierquälerei interessiert. Und der dann auch so Texte verfasst, die sich einer Einteilung der Tierquälerei widmen und verschiedene Experimente veranschaulichen, die dann für Roxy so wirken, dass sie natürlich sehr große Angst davor hat, was passieren wird und dass sie eigentlich keine andere Wahl hat, als zu flüchten. Jetzt fragt man sich, inwiefern kann man das mit Machtprozessen verbinden, die in der Gesellschaft eben da sind. Es gibt, glaube ich, nicht nur sichtbare Gewalt, das ist sichtbare Gewalt, das sind Kriege, das ist soziale Ungerechtigkeit, Umweltverschmutzung, also verschiedene Probleme, mit denen die Gesellschaft heutzutage zu kämpfen hat. Aber es ist auch eine unsichtbare Macht. Man könnte so sagen, ein leitendes Weltbild, das sehr stark an Status und Geld gebunden ist. Ich selber bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin ein Kind von Eltern aus einer Generation, die in den goldenen 90er Jahren sich sehr leicht sehr viel aufbauen konnten. Und diese Gesellschaft, glaube ich, der älteren Generation hat auch so eine Erwartungshaltung, dass das ja ganz leicht ist, diese klassischen Werte anzustreben und somit ein erfolgreiches Leben daraus zu machen. Ich glaube, die junge Generation tut sich damit schwer, fühlt sich unter Druck gesetzt und das nicht nur in Südeuropa. Ja, das wollte ich jetzt noch dazu sagen.
Passt schon, mach ja, weiter hier. Ganz ja. Genau. Eins dieser sich wie ein roter Faden natürlich durch diese gesellschaftliche Entwicklung ziehendes Thema, das ist die Technik. Permanent wird ja Neues offeriert und immer wie es heißt es, okay, unsere Optimierung der Technik, die Verbesserung der Technik, unser Fortschrittsglaube führt zu einem gewissen, einer fortschrittlichen Gesellschaft und zu viel, viel besseren Lebensumständen für die Beteiligten. Auf der anderen Seite tut sich dann diese Diskrepanz auf, dass wir noch nie so viele Menschen mit psychischen Problemen hatten, Burnout-mäßig unterwegs sind, Regierung auf die Idee kommt zu sagen, ach, wer braucht denn noch einen 8-Stunden-Tag? Die Leute haben doch Bock, viel mehr zu verdienen, also lass doch mal 12 Stunden ran. dann gibt es diese andere Geschichte wieder unserer sozialen Medien, wo jeder das Bedürfnis hat, mehr oder weniger, sich, wenn er sich schon darstellt, so toll darzustellen, wie es nur irgendwie möglich ist, aber völlig losgelöst vielleicht von seinem eigentlichen Sein. Und der neueste Gimmick, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt hier geht im Publikum, wir sind noch immun gegen dieses Thema, beziehungsweise gegen diese Technik, aber wer hat schon alles Alexa daheim? Hand hoch. Ah, ja.
Jetzt wissen vielleicht nicht alle, was Alexa ist.
Ja, genau.
Das ist dieses Programm, wo man Sachen raufsprechen kann und dann kann man damit das Licht ein- und ausschalten, Informationen über die Fahrpläne von öffentlichen Verkehrsmitteln halt fragen und alle möglichen Sachen machen.
Das ist ja ein ganz tolles Gerät. Das ist ja praktisch der neue Freund der Familie, weil wenn sonst keiner zum Labern da ist, dann gibt's eben halt diesen kleinen Kasten und der beantwortet auch die meisten Fragen. Sie können das ja irgendwie bestätigen, gewiss richtig, ne? Kennt alle ihre Playlisten, nimmt immer den richtigen Song. Wenn sie schluchzen, bekommen sie das Lied. Wenn sie hüpfen, ist der Song dran. Das Dilemma ist ja nur, damit es auch funktioniert, muss das Teil die ganze Zeit an sein. Und überwachen. Und da fängt eben halt, da öffnet sich so die nächste Diskrepanz. So, und nun kommen wir eigentlich mal zum Punkt, ne? Denn der Herr Vesco ist ja Lehrer. Und er hat nun diese große Aufgabe, seinen Kindern nicht nur Latein beizubringen, dass sie Cäsar total klasse finden und wie sie ganzen anderen Kollegen hießen, oder eben halt auch mit ihm ein bisschen Deutsch zu machen, sondern hat natürlich auch noch den Anspruch, so ein gewisses kritisches Denken ihnen mit auf den Weg zu geben, damit sie vielleicht so eine gesunde Distanz entwickeln zu eben halt ihren ganzen Features, die sie da haben, wie eben dem Smartphone mit den 1000 Apps, wie eben den Tablets, wie der Alexa und so weiter. Und da wäre nun die Frage, tja, wie gelingt Ihnen das, Herr Vesco?
Ja, also vor allem, wenn man an Latein denkt, dann hat man ja so ein ziemlich konservatives Bild im Kopf. Vor allem ein Bild, das darauf abzielt, dass wir so einen bestimmten Kulturstolz haben, dass wir an den Fortschritt der Geschichte, an den Fortschritt der Technik glauben. Aber ich glaube, dass uns die Vergangenheit und Geschichte eben vor allem bewusst machen kann, inwiefern Probleme, die es da damals gegeben hat, eben heutzutage auch noch sehr relevant sind. Da versuche ich also so eine gesellschaftskritische Perspektive auf die Vergangenheit zu eröffnen und versuche im Allgemeinen darauf hinzuweisen, dass die Werte, die uns umgeben und das Leben, das wir führen, eigentlich eben auf Konventionen beruht und nicht von Natur aus so ist, wie es ist, dass wir durchaus anzweifeln können, was passiert und dass die Welt ganz anders aussehen kann, wenn die Leute anders handeln. Das heißt, diese unsichtbare Gewalt, die ich vorher gemeint habe, die ist eben auch im Buch in übertriebener Form erkennbar, weil man sich irgendwie in die Ecke gedrängt fühlt, wenn man versucht, eben auf Inhalte auf eine andere Art aufmerksam zu machen und wenn man eben auch kritisiert. Ich selber, mir ist das sehr wichtig, ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das, was einem an Macht zugeschrieben wird, oft wichtiger ist als die eigenen persönlichen Charaktereigenschaften. Also wenn ich selber eine bestimmte Position in der Gesellschaft habe, dann ist schnell mal egal, wie ich mich verhalte und auch wenn ich mich daneben benehme. Das sollte aber umgekehrt sein. Das heißt, das Äußerliche, das ist vielen Menschen viel zu wichtig. Und wenn ich jetzt wieder auf Italien Bezug nehme, dann ist das ja so im italienischen Fernsehen extrem stark präsent, dieses Make-up überflutete Bild einer scheinbar so tollen Welt. Also da treten schöne Frauen auf, die das ein bestimmtes Schönheitsideal verkörpern und für viele andere eben als Idol aufgefasst werden, obwohl das ja eigentlich eine manipulative Wirkung durch die Werbung und durch diese Medien, vor allem in der Zeit von Berlusconis Politik eben darstellt. Insofern finde ich es wichtig, kritisch über diese Dinge zu denken und eben das, was unterhalb der Oberfläche liegt, hervorzuholen. Dass wir uns Gedanken machen, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten und nicht, dass wir immer darauf schauen, möglichst gut eben eine möglichst gute Figur zu machen vor allen anderen Menschen und dass es im Grunde egal ist, was wir wirklich denken. Also ich glaube, die Ehrlichkeit und das Gesicht hinter dem Make-up, das ist, was mich interessiert und das versuche ich auch mit meinen Texten sowohl als auch im Unterricht zu freizuschaufeln und dann eben auf Dinge bewusst zu machen, die vielleicht nicht so sichtbar sind.
Und da hatten Sie ja auch gestern noch erzählt gehabt, als wir in kleiner Runde zusammensaßen, dass Ihnen das ja unter anderem auch damit gelingt, gerade eben halt an die Kinder heranzukommen, dass Sie selber leidenschaftlicher Skateboarder sind. Wir können das hier leider jetzt nicht demonstrieren, uns fehlen jetzt hier die Halfpipes, ist ja eine Buchmesse. Also beim nächsten Mal auf der ISPO ist dann Herr Vesco auch ganz vorne mit dabei. Aber eben halt, dass er das mit seinen Schülern eben halt, denen das demonstriert, wenn es eben gewünscht wird. Oder aber selber eben halt auch mal zu einem Poetry Slam hinrennt, wo seine Schüler irgendwie das zum Besten geben, was sie toll finden und dann plötzlich mitten in dem Publikum ihren Lehrer finden. Und das ist so ein bisschen wie bei Fuck You Goethe, natürlich viel, viel smarter und viel, viel intellektueller, weil wir bleiben immer noch bei der Latein. Ne? Aber es kommt gut an, oder?
Ja, also ich denke, es ist allgemein wichtig und toll, wenn man verschiedene Dinge im Leben macht und es gibt keinen Zugang, der eben bestimmend ist für ein bestimmtes Fach, zum Beispiel für Latein. Also ich mache da schon die klassischen Autoren, aber ich versuche das alles kritisch zu beurteilen. Zum Beispiel sind die Römer ja Experten gewesen, wenn es um den Imperialismus geht und auch im Kolonialismus sind diese Aspekte wieder aufgegriffen worden. Also glaube ich, kann man durchaus reflektieren, was diese Eigenschaften betrifft. Und was bedeutet Skateboardfahren für mich? Ich mache das schon seit einer Ewigkeit und das hat mir sehr viel gegeben in meinem Leben. Ich mag auch andere Sportarten, aber in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, da gibt es halt diese klare Organisation. Der Trainer sagt einem, was zu machen ist. Es gibt ein Regelwerk. Skateboardfahren, das organisieren sich die Leute selber und dem Kreativen ist kein Rahmen gesetzt. Insofern glaube ich, das ist ja auch eine Jugend- und Untergrundkultur, die eine andere Stimme erlaubt. Also kann ich das sehr wohl eben mit meinem Zugang zu Latein verbinden und erkenne darin eine bestimmte Freiheit und eine Möglichkeit, ich selber sein zu können und mich nicht eben von einer bestimmten Mehrheitsgesellschaft, die ich oft als sehr beklemmend empfinde, in die Ecke drängen zu lassen.
Genau, damit wären wir ja auch wieder beim Buch, wie Sie es eben gerade angesprochen haben, sind Sie dann ja doch tendenziell eher der Mann der Tat, das heißt der Zupackende, der eben halt diese Episoden stellvertretend für Roxy natürlich, für seine Protagonistin selbst erlebt hat. Das heißt nicht, dass jetzt Herr Vesco jemanden mit dem Presslufthammer umgenietet hat, aber er weiß mit dem Presslufthammer umzugehen, weil er auf genug Baustellen war in seiner Studienzeit und Häuser abgerissen hat, Pflaster aufgebohrt hat und sonst wie. Er war auch als Senner unterwegs mit null Plan, nicht wahr? Wie war das da in der Schweiz?
Ja, also das war so, dass ich in meiner Studienzeit die Gelegenheit ergriffen habe, meinen Horizont zu erweitern im Sinne verschiedener Sommerjobs. Das habe ich nicht nur aufgrund des Geldes gemacht, sondern ich habe einfach probiert, mich ständig ins kalte Wasser zu werfen und mich dann selbst wiederzufinden, um Aspekte an mir selber zu entdecken, die ich selbst noch gar nicht gekannt hatte. Und da habe ich eben, also die Idee für das Buch, diese Figur der Boxerhündin habe ich damals, als ich 17 war, in England entwickelt, wo ich in einer Familie war und dort war eben so eine Boxerhündin, die tatsächlich ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und mich so als Figur fasziniert hat. Aber die Abenteuer, die Roxy dann erlebt, die habe ich konkret von meinen Arbeitserfahrungen da abgeleitet und das waren sehr tolle Erfahrungen. Das Tollste war zum Beispiel in der Schweiz meine Erfahrung auf einer Schweizer Alm. Ich wollte eigentlich diesen Sommer als Gärtner arbeiten, aber die haben mir abgesagt und dann habe ich auf Arte so eine Dokumentation gesehen über das Leben von Schweizer Sennern. Habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt. Das habe ich dann auch gemacht. Und das stellen sich alle Leute immer so idyllisch vor, als würde man sich da die ganze Zeit langweilen oder so bukolische Hirtendichtung machen. Aber das ist in Wirklichkeit harte Arbeit. Da wird 90 Stunden die Woche gearbeitet. Und da hat man eben zwei Möglichkeiten. Entweder man zerbricht oder man legt diese typische Trennung von Arbeit und Freizeit nieder, indem man sich voll und ganz darauf einlässt. Und das sind ja sehr einfache Abläufe. Insofern ist das so eine Art Katharsis. dass wenn ich zum Beispiel die Käseleibe im Käsespeicher umdrehe und diese Bewegungen immer gleich ablaufen, da gehen mir durch Gedanken durch den Kopf, die ich ganz vergessen hatte. Das hat so eine Art, einen psychotherapeutischen Effekt, kann man sagen. Es waren sehr, sehr schöne Erfahrungen. Und ich bin dann eines Tages nach dem Mähen einer Wiese, bin ich auf der Ladefläche des Traktors gesessen, den mein Chef gefahren hat. Und da habe ich so schlagartig mit den Rechen und Werkzeugen unterm Arm realisiert, dass ich jetzt wirklich so sprungartig irgendwo anders angekommen war. Das ist wie auf einer Reise, jetzt nicht auf einer Reise, wie wenn man zum Beispiel in einem All-Inclusive-Club sich Getränke servieren lässt und sich von Mauern umgeben lässt, um ja zu vermeiden, dass man mit dem anderen, mit dem Fremden Kontakt aufnimmt, sondern eben diese Sachen waren für mich wie eine Reise auch zu mir selbst und eben eine Erweiterung des Horizonts, die ich eben dann literarisch hier auch verarbeiten konnte.
Genau, da sind wir also auch wieder bei der Reise von Roxy. Bevor wir aber gleich zu dem Ende kommen von der Reise von Roxy, in 5 Minuten schließen die Korken. Also wer jetzt so gerne nochmal einen Schluck kalter See Auslese von 2016 hätte, bitte nochmal Hände in die Luft. So, also es geht weiter mit unserer Geschichte. Und zwar, Roxy erlebt eben diese ganzen traumatischen Episoden und flieht weiter. Eigentlich ist sie ja nur auf der Suche nach Nähe, wie das ja ganz vielen Menschen auch geht. Aber permanente Konfrontation wieder und dann die Enttäuschung. Zum Schluss landet Roxy dann am Meer. Da tut sich die Weite auf, der Horizont. Und dann haben wir diese Diskrepanz geografischer Natur. Wir haben die Berge, wir haben die Alm und wir haben auch wieder das Meer. Und Herr Vesco kommt aus Bozen, aus Südtirol, mächtig viel Berge da rundherum, lebte aber auch ganz, ganz lange in Neapel. Dort gibt's das Meer und den Vulkan. Und jetzt die Frage, sind Sie mehr Mann der Berge oder Mann des Meeres?
Ja, ich würde sagen, ich mag beides. Das Meer hat ja auch bei anderen Autoren so eine Symbolik des Unendlichen und des sich in einem Ozean des gesamten Seins befinden. Und also ich mag beides, aber ich finde, dass diese Symbolik des Meeres am Ende besser passt. Es ist ja die ganze Geschichte, wenn man so will, ist eine Art Antikarriere, ja, diese Vorstellung einer Karriere, die einem amerikanischen Traum folgt, könnte man sagen. Das ist ein bisschen das Gegenteil oder eine Art Parodie davon. Und Roxy kommt, nachdem sie eben aus ihren eigenen 4 Wänden ausbricht, sieht sie auch nicht bessere Sachen und fast so wie ein afrikanischer Flüchtling, der dann in Europa ankommt und feststellt, dass es da doch nicht so toll ist, könnte man auch damit verbinden. In Neapel habe ich eine andere Realität kennengelernt. Es gibt sehr viele Vorurteile, die diese Stadt betreffen. Also ich habe dort am Goethe-Institut deutsches Fremdsprache unterrichtet. Und die Stadt hat mir viel mehr gegeben, als ich ihr geben konnte, muss ich sagen. Es war eine der besten Zeiten meines Lebens. Und vor allem Norditaliener denken sich, ja, da kann man ja nicht leben. Und es gibt ja die Lega Nord, das ist eine Partei in Italien, die darauf abzielt, das Land zu teilen, weil sie meinen, im Süden, da leben nur faule Leute und da ist alles korrupt und das die organisierte Kriminalität. Ich habe Neapel von einer ganz anderen Seite kennengelernt, von einer dynamischen Seite. Ich habe interessante Menschen kennengelernt und die Menschen sind da auch sehr offen. Ja, ich habe zum Beispiel über Skateboardfahren gleich mal viele Leute gekannt und habe noch jetzt Freundschaften, die mir sehr wichtig sind und die ich weiterhin pflege. Und
ja, genau, vor dem Hintergrund, da wir jetzt ja wirklich am Ende angekommen sind, nochmal ganz doll betont, das Buch endet für Roxy gut. Ja, also keine Sorgen machen, wenn Sie es gleich mitnehmen und denken irgendwie, ne, kurz vor Schluss irgendwie kommt nochmal hier die Tränendrüse oder so. Nein, überhaupt nicht. Aber trotzdem, wegen dieser vielen, vielen Erlebnisse und vor dem Hintergrund, dass wir in Sachsen sind und da gibt es ja Erich Kästner und solche Leute, müssen wir natürlich fragen, Herr Vesco, wo bleibt das Positive?
Ja, ich mag nochmal betonen, dass dieser Text sowas wie eine Mischung aus psychischen Abgründen und gesellschaftlichen Horrorperspektiven, könnte man sagen, ist. Bevor das Buch herausgekommen ist, habe ich immer so gedanklich abgelehnt, dass das Schreiben für mich einen psychotherapeutischen Effekt hat. Da muss ich jetzt ehrlich sein und sagen, das ist halt auch dabei sicher und das ist auch gut so. Was auch dabei ist, ist natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das vielleicht erkennt man das nicht so auf der Oberfläche, aber indem man schockieren möchte, indem man satirisch auf bestimmte Inhalte verweisen will und sei es auch indirekt, dann verbirgt sich dahinter stets die Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine Welt, in der man selber sein kann, in der man machen kann, was man möchte und nicht in seiner Entfaltung eben gehemmt wird. Insofern glaube ich, so negativ das Ganze auch ist, ist das Konzept dahinter durchaus positiv. Ein Autor, der fast mein Lieblingsautor ist Kafka, wo auch ein bestimmtes Scheitern immer so im Vordergrund steht. Ich selber betrachte mich jetzt eigentlich nicht als so depressiv, wie ich denke, dass Kafka vielleicht war. Aber es ist doch wichtig, vorzuzeigen, inwiefern wir halt nicht in einem Paradies leben und inwiefern wir uns dieses Paradies auch teilweise zur Hölle machen können.
Das war das Abschlusswort. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für Ihr Kommen, für Ihr reges Interesse, für Ihre Trinkfreudigkeit. Und wer jetzt gerne noch die signierte Zweitausgabe dieses Bald-Klassikers haben möchte, um die Ecke gegangen. Dort können Sie gerne sich einreihen in die Schlange. Wir bedanken uns auch bei Herrn Vesco, der so viele Auskunft gegeben hat über sein schönes Buch, über sein Leben und übergeben an die nächste Crew. Auf Wiederschauen. Bis bald.
Danke.
sprechen Sie?
Hier knapp 10 Minuten.
Wie viel, wo machen Sie Cut?
Nein, ich lese die ganze Geschichte. Die ist nicht länger. Ich habe es heute Morgen noch mal gelesen, da waren es knapp 10 Minuten, gestern waren es 9 Minuten. Ja. Also es kommt so hin.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.